Es ist Zeit für einen neuen Radiobeitrag vom Freifunkradio hier aus Berlin auf 88,4 MHz in Berlin zu empfangen, immer am zweiten Dienstag im Monat ab 8 Uhr und auf 90,7 MHz in Potsdam. Ihr hört die Sendung vom Dezember 2020, etwas improvisiert. Wir reden heute über so Hardware-Projekte, an denen ich gerade bastel.
Genau, weil wir haben uns in der Zeit geirrt. Wir werden demnächst noch eine weitere Sendung aufnehmen, wo wir wieder Freifunker aus ganz Deutschland eingeladen haben und mit denen gemeinsam eine Sendung gestalten.
Können wir uns überlegen, ob wir die erst Januar raushauen oder so. Mal gucken.
Genau, das behalten wir uns einfach vor, wie wir das dann machen.
Je nachdem, wie faul wir im Januar sind oder auch nicht.
Oder wie anstrengend der Kongress in diesem Jahr wird.
Ja. Also du hängst dich ja sehr rein irgendwie mit dem Remote Chaos. Ich bin ja zum Ergebnis gekommen, dass ein Lötworkshop online nicht geht, weil ich jedes Mal dann doch immer Hand auflegen muss an die Bausätze, um damit auch jeder dann am Ende nach Hause gehen kann mit einem funktionierenden Gerät. Mhm. Also die Debugging über online, über Remote, das wird echt schwer.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allem hat dann auch nicht jeder so eine gute Kamera oder sowas, dass man da tatsächlich mal wirklich was zeigen könnte, sondern das ist dann eher Rätselraten wahrscheinlich.
Ja, und dann haben diese Debugging-Session je nach Komplexität des Bausatzes dann doch unterschiedlich lange gedauert. Also ja, es ist nicht praktikabel. Also ich habe es verworfen. Ja, Hardware. Ja, angefangen, wir haben es ja schon mal erwähnt, wir nennen es jetzt USB AX, aufbauend auf einem Chip von Onsemi. Das ist ein Funkmodem, das beherrscht unterschiedliche Modulationsarten für digitale Kommunikation. Habe ich mittlerweile PCBs gemacht, es gibt ja drei Prototypen. Mit USB-Anschluss und einem Mikrocontroller drauf und damit kann man dann je nach Bestückung zwischen 27 MHz und 1050 MHz Daten übertragen mit Geschwindigkeiten bis zu 200 Kilobit pro Ton.
Und das Geheimnis ist wahrscheinlich, dass die ganz wenig Strom verbrauchen, oder?
Die verbrauchen sehr, sehr wenig Strom. Es gibt potenziell eine sehr große Reichweite, gerade also in den längerwelligen Bändern. Und ich habe geschaut, also so als Ersatz für TV Whitespace, weil damit bin ich jetzt nicht so richtig weit gekommen, ist auch relativ teuer und aufwendig. Neue TV Whitespace Prototypen sitzen hier noch auf der langen Bank. Das ist so, ja, mache ich bei Gelegenheit mal fertig, ist aber schon auch eine größere Sache. Da habe ich TV Whitespace Prototypen angefangen, die halt 2x2 MIMO können. Aber die Lizenzlage ist hier schwierig. Vielleicht bin ich auch nicht die richtige Lobbyistin für sowas. Ich habe ja diverse Vorträge gemacht. Aber man ist doch hier in Europa eher, also zumindest in Deutschland eher zurückhaltend mit TV Whitespace, wobei das natürlich eine tolle Sache wäre. Aber die TV Whitespace Hardware ist relativ kompliziert und teuer. Und interessant finde ich ist halt, dass dieser Modem-Chip, der kann im Prinzip auf diesen ganzen Frequenzbändern arbeiten, wenn man die externen Filter und eine Induktivität, also eine Spule, über den passenden Frequenzbereich auswählt, dann kann man auf solchen Bändern halt funken. Ansonsten gibt es halt Bänder, die schon vorhanden sind, die man nutzen kann. Da gibt es zum Beispiel bei 40,68 MHz gibt es ein 40 kHz breiten Bereich, wo man mit 10 Milliwatt effektiver Sendeleistung senden kann. Und da darf man auch unbegrenzt senden. Also das ist nicht eingeschränkt, dass man zum Beispiel nur 0,1% der Zeit senden darf. Den Rest muss man zuhören. Das ist so, bei anderen Bändern ist es so. 433, dafür gibt es schon Funkmodems von unterschiedlichen Herstellern.
Da kann man. Das ist ja so ein Home Automation Standard auch, oder? Also wo dann so für Home Automation Sachen genutzt werden.
Es gibt unterschiedliche Protokolle für solche schmalbandigen Drahtlosverbindungen. Und der Chip, den ich da habe, der eignet sich für diverse Protokolle und der eignet sich halt für alle Bänder zwischen 27 MHz und 1050 MHz. Und das heißt, man kann eben, da gibt es bei 169 MHz gibt es etwas, allerdings ist man da in der Sendezeit beschränkt. 433, 868, also 863 bis 868, ich glaube sogar bis 870 mittlerweile, bin mir nicht ganz sicher. Und dann gibt es halt noch diese Kurzwellenbänder mit 27 MHz und was mich halt interessiert ist, schon ein bisschen Bandbreite, natürlich nicht konkurrenzfähig zu WLAN, aber halt möglichst große Reichweite und die 27 MHz Bänder, da passiert halt nicht mehr viel. Und da dürfte man sogar, also habe ich vor, man darf da mit 4 Watt Sendeleistung darf man da sogar senden.
Ah ja. Woher kommt denn diese Zeitbeschränkung bei einigen Bändern? Also was steckt dahinter?
Die sind halt eher für Sensorzwecke und Alarmzwecke sind die halt vorgesehen. Und da diese einfachen energiesparenden Geräte kein Listen before Talk beherrschen, also keine Protokolle, die es ihnen erlauben, die verfügbare Sendezeit fair zu teilen, wie das zum Beispiel WLAN macht mit Listen before Talk. Deswegen gibt es halt einfach diese Beschränkung. Häufig ist es so, dass man entweder Listen before Talk implementieren muss, dann darf man etwas mehr Sendezeit in Anspruch nehmen. Oder man hat es halt nicht und dann darf man eben nur beispielsweise 0,1% oder 1% der Sendezeit in Anspruch nehmen.
Ah, das ist quasi die Kollisionsvermeidung durch Statistik.
Genau, dadurch, dass halt nur selten gesendet wird, gibt es dann eben ja, möglichst wenig Kollision und bei minimalem Aufwand nehme ich eben nur diese Beschränkung. Aber die Idee ist natürlich damit schon Datennetze aufzubauen. Datennetze, die in der Regel etwas schneller oder auch um eine Größenordnung vielleicht schneller sind als so Packet Radio mit nur 1200 Baud, aber halt auch große Reichweite haben und auch nicht viel kosten, weil die Hardware lässt sich relativ preiswert herstellen. Der Funkchip arbeitet halt nativ auf all diesen Bändern und der kostet irgendwie so 2-3 Euro. Und da haben wir noch einen Mikrocontroller dazu gepackt, einen ARM Cortex M0 Plus, das ist ein ATSAM 11D9. Den gibt es in einem anwenderfreundlichen Gehäuse und er spricht auch schon USB mit uns. Also man kann die Hardware einstecken, die wird erkannt, aber es wird noch eine Weile dauern, bis wir die ersten Datenpakete übertragen können. Mhm.
Also du setzt jetzt quasi im Gegensatz nicht mehr so viel selbst entwickeln an Hardware, oder?
Naja, genau, bei TV Whitespace ist es so, da gibt es keine Chips, die man fertig kaufen kann. Das wurde zwar immer wieder angekündigt, das würde es demnächst geben. Vielleicht gibt es auch irgendwo welche, aber es ist eigentlich eher bei Ankündigungen geblieben und die Lösungen arbeiten meistens mit Software-Defined Radio. Und ich hatte dann eben die Idee, mit einem Frequenzshift mit traditionellen WLAN-Geräten. Das ist aber sehr komplex und ich habe... Es ist auch so, dass wenn man jetzt eine geringere Bandbreite hat, beispielsweise man hat nur einen 5 MHz breiten Kanal, dann gibt es Probleme mit vielen WLAN-Endgeräten. Die haben nämlich die Funktion, die müssen sich auf die Frequenz der Gegenstation justieren. Also die Frequenzaufbereitung, die Frequenzerzeugung auf dem WLAN-Board ist nicht präzise genug, um beispielsweise bei 5 MHz Bandbreite wirklich genau die Frequenz zu treffen.
Ah, okay, also man stört andere Bänder dann trotzdem noch.
Na, stören nicht, aber wenn dann zwei Stationen miteinander funken, dann müssen die sich auf die gleiche Grundfrequenz synchronisieren, die divergiert und bei einem 20 MHz breiten Kanal, das Spektrum, wie die sich ausrichten können, groß genug, sodass sie sich beide genau treffen. Und wenn man jetzt die Kanalbandbreite verringert, wie man es zum Beispiel bei 5 MHz Bandbreite machen kann, man kann ja bei OpenWRT, bei ATH 9K beispielsweise oder ATH 10K geht es vermutlich auch, kann man eben nur 5 MHz breite Kanäle verwenden. Aber da habe ich die Erfahrung gemacht, dass mit den Geräten, dass die Performance die müsste eigentlich größer sein, dass sie wesentlich schlechter ist. Offensichtlich, weil die sich die Frequenzen nicht mehr richtig synchronisieren lassen.
Ja. Und noch eine Hardware-Frage. Wie sieht das dann mit Antennen aus? Die müssen ja dann auch auf die jeweiligen Frequenzen schon angepasst sein. Vor allem, wenn das so ein von 27 MHz bis 1050 ist das ja schon ein ganz schöner Unterschied in der Wellenlänge auch.
Ja, das ist jetzt nicht so, dass man die Hardware mit einer Bestückung für diese ganzen Bänder einsetzen kann. Es gibt dann eine Bestückung für das 27 MHz Band, es gibt eine Bestückung für 40,68 Band, für 160 oder was man auch immer haben will. Und das ist aber trivial, das habe ich schon für mehrere Bänder durchgerechnet, das kann man einfach ändern, da werden einfach andere Kondensatoren, andere Spulen aufgelötet und dann kann man die nutzen. Aber ist jetzt nicht so, dass die Hardware einfach durchgehend in dem Bereich arbeiten kann. Das geht
Und wie groß sind dann die Antennen? Also wie oder ist das gar nicht so ein großer Unterschied dann?
Doch, das ist ein großer Unterschied. Also da kann man unterschiedliche Wege gehen, aber prinzipiell hängt natürlich die Größe von der Antenne immer mehr mit der Wellenlänge zusammen. Also wenn man jetzt einen Halbwellendipol, wie er jetzt zum Beispiel bei WLAN-Geräten in diesen Antennenstummeln drin steckt, für 27 MHz bauen will, dann ist der ungefähr 5,5 Meter. Also, man kann die Antenne natürlich auch verkürzen. Also man kann zum Beispiel statt einem gestreckten Antennenstab, kann man den auch in Form einer Wendel aufbauen. Aber dadurch sinkt dann der Wirkungsgrad der Antenne wesentlich. Also wenn man die Antenne physisch verkleinert, verkleinert man auch ihre Performance.
Ja, und würde man dann bei diesen Geräten eher auf Rundstrahler setzen oder würden das gerichtete Verbindungen werden?
Man kann die prinzipiell auch richten. Bei 27 MHz werden Richtantennen dann schon relativ sperrig und also man kriegt dann auch jetzt keine Antennen mit großem Gewinn hin. Die effektiv abgestrahlte Sendeleistung ist auch nur 4 Watt effektiv abgestrahlte Sendeleistung im Verhältnis zum Dipol. Also angenommen würde eine Richtantenne aufbauen, die natürlich zu einem Halbwellendipol noch einen Gewinn hat, würde man damit diese 4 Watt Grenze überschreiten. Es ist relativ groß und sperrig, aber angenommen, man lebt auf dem Land, dann könnte man mit den 27 MHz kriegt man dann halt eine Datenverbindung hin mit einigen Kilobit pro Sekunde und erreicht damit halt auch Winkel, die sonst abgeschieden sind. Oder könnte halt schmalbandig, also Textnachrichten und so weiter übertragen. Also es ist ein bisschen besseres Packet Radio, aber man kann, also ich habe schon ausprobiert bei 433 MHz mit so einem ähnlichen Funkmodul, also E-Mails verschicken, sich per SSH einloggen und so, das geht alles und das geht auch relativ gut. Und also es sind schmalbandige Datennetze, aber man hätte auch eine Hardware, um zum Beispiel zu sagen, ja, hier mit dieser Hardware, die könnte man auch noch zertifizieren, könnte man sagen, so, wir hätten gerne in dem Bereich des TV Whitespace, möchten wir doch bitte einige Megahertz Bandbreite haben, also bestimmtes Frequenzband, damit wir da Daten funken können. Also es wäre vielleicht doch ein Türöffner, der halt auch nicht so teuer ist und wo die Entwicklungskosten halt einfach nicht so groß sind.
Und würde man solche Antennen einfach im Laden bekommen oder kommen wir dann wieder zurück, dass wir Antennen auch selbst bauen, wenn man diese Hardware einsetzen möchte?
Also für dieses Band 40,68 MHz, da gibt es, glaube ich, nichts, was man kommerziell kaufen könnte. Für 27 MHz wären das so Mobilfunkantennen, Stationsantennen, wie es für PKWs für zu Hause gibt, die werden ja noch hergestellt. Es ist ja dann das CB-Funkband am Ende.
Ah, okay.
Also im Rahmen der Richtlinien, die es da von der Bundesnetzagentur gibt, kann man da bis zu 4 Kilohertz breite Datenfunkkanäle, also die Modulationsbandbreite sind 4 Kilohertz, die man da legal mit dieser Modulation betreiben kann. Ja. Also damit hat man schon eine ordentliche Empfindlichkeit und ja, mit 4 Watt Ausgangsleistung am Sender. Also ja, kann man einige 10 Kilometer weit funken, je nach Standort.
Und je nach falls sich die Erde doch krümmt, je nach Erdkrümmung.
Ja, es ist halt der Nachteil von dieser Kurzwellenfrequenz ist, dass es immer wieder dann halt auch Überreichweiten gibt und dass dann unter Umständen andere Kurzwellenstationen dann zu empfangen sind. Wenn es an der Ionosphäre Aufheizungen gibt, es gibt dann so, ja, wenn das Sonnenfleckenmaximum da ist, dann wird die Ionosphäre von der Strahlung der Sonne so stark elektrisch leitfähig gemacht, dass er halt spiegelt. Es gibt auch noch andere solche Effekte, die immer auftreten können, so dass es dann Überreichweiten gibt. In dem Fall wäre das jetzt, wenn man eine lokale Funkverbindung hat, eher unangenehm, wenn man da immer wieder mal auch mal Störungen haben könnte.
Ja, das klingt alles sehr spannend, was man dann damit machen kann. Wie kann man das in Verbindung zu Sachen wie LoRaWAN zum Beispiel sehen? Die setzen ja auch so schmalbandige Verbindungen ein. Ich weiß jetzt nicht, auf welchen Frequenzbereichen da gearbeitet wird.
Ja, das LoRaWAN, das nimmt meistens dieses 863 bis 868 oder 870. Ich glaube, da sind dann nochmal 2 MHz dazugekommen mittlerweile, Band. Und es geht da halt wirklich nur um ganz, ganz, ganz kleine Datenmengen. Und man könnte mit der Hardware, die wir machen, kann man eben genau das machen, weil der Chip kommt aus genau diesem Bereich. Es ist zwar nicht dieses LoRaWAN-Protokoll, aber mit einer sehr schmalbandigen Modulation im 27 MHz-Band, da kann man wirklich also solche Messdaten wirklich über sehr, sehr große Entfernungen übertragen. Diese Funkstörungen, die da auftreten können, gerade zur Zeit, wo es so ein Flex-Maximum gibt, die treten nachts dann nicht auf, wenn sich die Ionosphäre abkühlt. Also man könnte auf relativ große Entfernungen nur mit 2 Antennen, die da sind, ja, sperrig sind, das muss ich zugeben, könnte man dann aus einigen 10 Kilometern Entfernung Daten übertragen und bräuchte keine Infrastruktur dazwischen.
Ja, das ist, glaube ich, bietet eine Basis für spannende Projektideen, die man dann, also wenn man vor allem so an Sensornetzwerke oder sowas auch denkt, oder einfach nur regelmäßig mal ein paar Daten empfangen will. Für Bilder ist es wahrscheinlich wieder schwierig bei dem, was man an Daten übertragen kann, oder? Also gut, wenn man Zeit hat, dann geht's auch.
Naja, man könnte quasi so Datennetze aufbauen mit so Geschwindigkeiten von früheren 33K-Modems. So in der Größenordnung jetzt in dem Bereich.
Ja, für Wildkameras reicht's wahrscheinlich. Die Bilder sind ja wahrscheinlich eh nicht so qualitativ hochwertig.
Ja, also gut, jetzt einen Anhang von mehreren Megabyte zu verschicken, würde ich jetzt von absehen. Ja. Aber einige 10 Kilobyte Anhang oder auch 200 Kilobyte, das würde man schon da drüber kriegen.
Und was für eine Software oder Firmware läuft dann auf den Geräten?
Also wir haben vor, das so zu machen, wenn man das Gerät an einem Linux-Gerät einsteckt, da gibt es ein Programm, das heißt auch USB AX. Darüber kann man die Hardware konfigurieren. Und das Gerät selber präsentiert sich deinem System als ein generisches USB-Netzwerk-Device.
Genau. Aber die arbeiten dann auch autark, oder wie kann ich das dann im Wald irgendwo hinterlegen oder irgendwo in 10 Kilometern Entfernung aufstellen, dass ich dann von da Daten bekomme?
Also was wir jetzt gerade machen, das wäre am einfachsten, wenn du einen Raspberry Pi Zero oder sowas da dran hängst. Das wäre jetzt für den Anfang, aber natürlich wäre es auch möglich, dieses Kontrollprogramm, ich weiß jetzt nicht, also wir werden ein generisches USB-Ethernet-Interface präsentieren, also für eine reine Mikrocontroller-Anwendung, für reinen Sensornetzwerkbetrieb, also wenn es wirklich mit einem 8-Bit-Mikrocontroller funktionieren sollte, dafür entwickeln wir gerade nicht. Vielleicht further down the road, also wenn das noch eine Weile mit der Entwicklung voranschreitet, wenn es sich als ein beschränkter Erfolg herausstellt, dann wird es das sicher auch geben. Also mit dem Chip kann man natürlich, den kann man natürlich mit einem Mikrocontroller verbinden, aber die Hardware, die wir jetzt gerade... Wir wechseln einfach auf meinen privaten Server.
Okay? Ah, ja, nee, er ist weg jetzt.
Du hast ihn verschoben.
Okay. Ja.
Ja, witzig. Also Spam im Mumble.
Ja, genau, habe ich auch noch nicht erlebt.
Ja, öffentlicher Server, wo jeder Zugang hat, na klar.
Genau.
Gut, aber du kannst ja den Kanal administrieren, sehr gut.
Ja, der ist, Nutzer ist schon wieder da. Ich hoffe, dass hier nichts passiert jetzt.
Ja, gut. Wird er merken, dass er hier nicht weiterkommt.
Genau, dann machen wir mal weiter. Wo waren wir stehen geblieben?
Das wollte ich dich gerade fragen. Ich war an dem Punkt, genau, also die Hardware, die wir jetzt gerade entwickeln, ist ein USB-Dongle. Auf der einen Seite hast du einen SMA-Anschluss, wo du Antennen anschließen kannst. Auf der anderen Seite hast du Micro-USB und die Software, mit der wir jetzt gerade, an der wir arbeiten, die wird erstmal unter Linux funktionieren. Und die Hardware wird sicherlich auch mit anderen Betriebssystemen funktionieren, weil wir eben ein generisches USB-Netzwerkgerät präsentieren über den USB-Port. Und das Steuerungsprogramm USB-AX, das ist in C geschrieben, aber dafür kann es ja dann auch Implementierungen in Python und was es auch immer gibt, geben. Und ja, im Moment ist es halt USB-AX in C und genau, die Mikrocontroller-Software, die noch lange nicht fertig ist, die präsentiert ein generisches USB-Ethernet-Device.
Ah ja. Du redest immer von ihr, die ihr das entwickelt. Gibt es da ein festes Team von Entwicklern? Ist das eine Open-Source-Community irgendwo auf einem GitLab oder wo kann man da mehr Informationen finden?
Das gibt es noch nicht. Im Moment ist es ein Spaßprojekt von mir und Peter Stuge. Und es wird ein GitHub-Repository geben ein Git-Repository auf GitHub und eins beim CCC. Also das Primäre wird dann beim CCC gelagert sein. Mhm.
Gut, also es wird noch am Code geschliffen, bis er präsentationswürdig ist.
ich warte noch darauf, dass Peter mir quasi Zugang gibt für das Git-Repository auf dem Server von dem CCC und dann wollen wir es auch noch auf GitHub einstellen.
Mhm. Da bin ich ja gespannt, was dann alles noch, also was die Nutzer auch für Anwendungsideen haben. Da.
Also der Plan ist, die ersten Datenpakete über das System noch dieses Jahr zu verschicken. Es gibt keine Garantie, dass es so kommt. Mal sehen.
Ja, dann drücken wir alle die Daumen, dass es so kommt.
Das wird so kommen. Das ist nur die Frage, wie schnell alles geht.
Ja.
Genau, kann ich noch erwähnen. Nebenher arbeite ich noch an der dritten Version dann von dem Freifunk Open MPPT. Ich habe ja eine Version mit einem Atmel-Mikrocontroller mit 50 Watt. Dann habe ich jetzt eine hier in der Mache. Da habe ich hier die Prototypen auf dem Tisch mit Display angeschlossen. Mit dem ESP32, da habe ich jetzt bis 120 Watt getestet. Und jetzt mache ich noch eine Version mit 300 Watt. Mhm.
Das könnte man dann ja auch beide Hardware-Projekte kombinieren.
Ja, wobei müsste man auch die entsprechende Software dann auf dem ESP32 anpassen.
Ja.
Aber das System kann natürlich auch einen Raspberry Pi Zero versorgen und da müsste man dann nichts Zusätzliches entwickeln.
Ja. Genau, und für den OpenMPTT in der dritten Version, du hattest ja mal irgendwie konnte man dann so die Pakete kaufen, dass man das sich dann auch selbst löten konnte alles. Wird es sowas wiedergeben oder wie kann man an so ein Gerät dann auch kommen, auch in einer älteren Generation?
Also ich hab geguckt nach einer Webseite. Man kann sich kostenlos bei Jimdo einrichten und ich habe angefangen, einen Webstore bei Jimdo zu machen. Sobald ich die Serienproduktion habe für die unterschiedlichen Generationen, also nächstes Jahr, so im Frühjahr, gibt's dann die ESP-Version mit 100, 120 Watt gibt's dann als erstes und dann kommt noch die 300 dazu, aber halt als Bausatz.
Ja, wie groß sind denn dann die Solarpaneele, wenn da 120 Watt rauskommen?
120 Watt, wenn man einen Wirkungsgrad von 20% für ein Modul ansetzt, dann ist es etwa ein halber Quadratmeter groß.
Ach so, ich hätte jetzt gedacht, das wäre alles noch viel größer, aber das entweder ist das geschrumpft oder ich habe da immer eine falsche Vorstellung von gehabt.
Der Wirkungsgrad, also ich arbeite ja schon ganz, ganz lange mit Solarmodulen. Die ersten Solarmodule, die ich hatte, das waren so Dünnschichtmodule aus Glas, die hatten vielleicht einen Wirkungsgrad von 4-5%. Dann gab es die Silizium-Polykristallinen, die hatten dann, glaube ich, so 13% Wirkungsgrad. Dann gab es Monokristallin, die hatten erst so 15%, 16%, 17%. Und mittlerweile gibt es monokristalline Module mit Wirkungsgraden vom Grad der Zellen. Die liegen über 20%, so 21%, 22%. Und dann muss man aber noch wegrechnen die Zwischenräume zwischen den Zellen im Modul und den Rahmen außenrum, sodass der Flächenwirkungsgrad dann doch unter 20% oder um die 20% sind. Und für 100 Watt braucht man dann ungefähr einen halben Quadratmeter.
Und viel Sonne natürlich.
Ja, und dann ist es so, dass die Solarmodule, die Hersteller, die schummeln da immer ein bisschen. Also die Testmethode, wie die Leistung der Solarmodule ermittelt wird, ist so, dass bei 25 Grad Temperatur wird die Zelle nur ganz kurz mit so einer normierten Lichtquelle bestrahlt und die liefert dann halt 1000 Watt pro Quadratmeter. Aber der Test ist nicht lange genug, dass dieses Modul Zeit hat, sich auf realistische Temperaturen zu erhitzen. Und bei höheren Temperaturen sinkt der Wirkungsgrad von den Zellen, sodass man, vielleicht etwa 20% von der angegebenen Leistung muss man abziehen. Also wenn da 100 Watt beworben sind, und man stellt dieses Modul jetzt nicht oben auf dem Gletscher aus, wo die Umgebungstemperatur minus 25 Grad ist und trotzdem 1000 Watt draufknallen, dann bekommt man eben diese Werte nicht ganz raus. Also realistisch sind es eher bis zu 80 Watt.
Ja, also ist überall das Gleiche. Man versucht besser dazustehen, als es in der Realität der Fall ist.
Ja, es ist halt auch sicherlich auch Praxis. Gemäß müssten sie uns die Module erst in den Ofen legen, auf 70 Grad erwärmen, dann den Test fahren, dann hätten sie realistische Werte, aber es sieht natürlich besser aus, wenn man die kalten Module nur eine halbe Sekunde lang testet und dann hat man das Testprotokoll und dann kann man da sagen, es hat 100 Watt, aber es ist geschönt, doch, muss ich zugeben, ist so.
Na gut, aber wenn man dann intern weiß, dass man da einfach 20% abziehen muss, dann geht es ja erst nur doof, wenn man sich darauf verlässt, auf die Angaben, die da draufstehen.
Genau, mit denen kann man halt nicht kalkulieren. Wobei umgekehrt, da profitiert der MPP-Tracker davon. Je kälter die Module sind, desto höher ist der Wirkungsgrad. Man hat dann zwar weniger Einstrahlung und es kommt im Endeffekt weniger Leistung raus, aber der Wirkungsgrad erhöht sich. Genau, und jetzt sind wir durch, oder?
Dann war es das, glaube ich, mit unserer Dezember-Sendung. Wie gesagt, wir haben dann in einer Woche die Aufnahme für eine nächste Sendung, wann auch immer sie ausgestrahlt wird oder als Podcast verfügbar sein wird. Bleibt dran.
Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass es für euch was war.
Genau, und die Details stehen natürlich wie immer in den Shownotes auf radio.freifunk.net.
Ja, wunderbar. Danke fürs Zuhören.
Tschüss.